ARD. MDR aktuell. Das Interview der Woche.
Mit Katrin Simonsen. Hallo. Und in dieser Woche sprechen wir über ein Tabuthema. Es geht um die Wechseljahre. Mittlerweile ist bekannt, dass diese hormonelle Umstellung gravierende körperliche und psychische Auswirkungen haben kann. Jede zweite Frau leidet unter diversen Symptomen und findet keine angemessene Hilfe. Das soll sich ändern und deshalb machen sich Frauen dafür stark, dass das Thema von der Politik gesehen wird. Was hat sich da bisher getan und warum spaltet das Thema Wechseljahre so sehr? Das bespreche ich mit Katrin Schaudig. Sie ist Frauenärztin und Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft. Und sie setzt sich seit 30 Jahren für eine bessere Aufklärung von Frauen, Ärztinnen und Ärzten ein. Frau Schaudig, diese Woche gab es mal wieder einen parlamentarischen Abend im Bundestag zum Thema Wechseljahre, den dritten mittlerweile in 12 Monaten. Was hat sich seither Ihrer Meinung nach politisch bewegt?
Also ich bin leider ein bisschen frustriert diesbezüglich. Ich finde, politisch hat sich überhaupt nichts bewegt. Was sich bewegt hat durch diese Sitzung und durch diese Öffentlichkeit, die das Thema bekommen hat, dass in den Medien das Thema Wechseljahre extrem präsent ist. Das sehen wir auch an wahnsinnig vielen Medienanfragen, die auch an die Deutsche Menopausegesellschaft gerichtet werden. Und zwar betrifft es wirklich alle medialen Bereiche, sowohl Printmedien, Fernsehen, Hörfunk, wie bei Ihnen. Und also es ist wirklich auf allen Ebenen ist gerade das Thema ein echtes Hot Topic. Das hat sich bewegt und ich hoffe, dass sich über diese Schiene dann auch politisch mehr bewegen wird. Man muss sich immer fragen, was soll sich bewegen? Wir haben ja so ein bisschen England als Vorbild, wo es ja immerhin ein Gesetz gibt, dass man Frauen in den Wechseljahren mehr wahrnehmen und unterstützen soll. Vielleicht wird dem dann doch auch folgen, dass in den Betrieben was passiert. Da passiert auch schon ein bisschen was. Also ich glaube, die parlamentarischen Abende haben in der Politik gesetzesmäßig noch gar nichts bewegt, auch nicht, was das Honorar anbelangt. Aber es ist ganz viel passiert und ich glaube, da sind wir doch auf dem richtigen Weg.
Die Wechseljahre, das war immer so ein privates Thema. Da haben Frauen kaum drüber gesprochen. Warum soll sich jetzt eigentlich die ganze Gesellschaft damit befassen? Warum sollte sich Politik damit beschäftigen?
Also, das ist eine sehr gute Frage. Und man hört ja auch immer wieder mal Stimmen, es gibt ja auch in den Medien durchaus gegenläufige Darstellungen, die sagen, warum machen wir da jetzt so einen Riesenbohai drum, hatten doch Frauen schon seit Tausenden von Jahren Wechseljahre und so weiter. Ich glaube, es ist einerseits ein privates Thema, aber was mich wirklich am meisten stört, ist, dass es ein schambesetztes Thema ist. Mir fällt schon so ein bisschen auf, da hat sich auch insgesamt viel geändert. Weiblichkeit war oder ist oft mit Scham besetzt. Ich denke jetzt mal so an das Thema Regelblutung. Da tun sich junge Mädchen anfangs schwer, überhaupt das zu kommunizieren, Beschwerden. Das hat sich dramatisch geändert, würde ich sagen. Das ist ja absolutes Topic. Also vor 40 Jahren oder 50 Jahren, als ich in dem Alter war, da war mir das total peinlich, wenn ich zu jemandem zu Besuch ging und meine Regel hatte. Was mache ich mit den Hygieneartikeln? Das hat sich, glaube ich, wirklich geändert. Aber es zeigt, dass das Thema Weiblichkeit und Zyklus immer so ein bisschen schambesetzt war. Und da haben wir ganz viel geändert und es ist auch falsch, dass das schambesetzt ist. Es gibt ja auch Religionen, wo Frauen, wenn sie ihre Regel haben, nicht die kirchlichen oder die religiösen Stätten aufsuchen dürfen. Also da ändert sich was insgesamt in der Wahrnehmung der Gesellschaft und ich finde, damit muss sich auch bei der Wahrnehmung des Themas Wechseljahre was ändern. Was nicht passieren darf, ist, dass es so ein negatives Label bekommt. Oh mein Gott, die ist in den Wechseljahren, jetzt kann man die ja nicht mehr ernst nehmen. Daran müssen wir ganz doll arbeiten. Das darf auf gar keinen Fall passieren. Aber es betrifft ja immerhin die Hälfte der Bevölkerung, nämlich alle Frauen, die dieses Alter erreichen. Und deswegen finde ich, soll das auch ein gesellschaftlich akzeptiertes Thema sein. Warum soll sich die Politik damit beschäftigen? Naja, weil es natürlich durchaus einen Einfluss auf die Wirtschaft haben kann. Und weil auch die Versorgung von Frauen in dieser Phase, da gibt's ja im Grunde den politischen Auftrag, dass die Politik diese Versorgung sicherstellen muss. Und da ist meines Erachtens noch sehr viel Luft nach oben. Und deswegen ist es auch wichtig, dass es auf die politische Agenda kommt.
Sie sprechen jetzt an, dass zum Beispiel Ärzte gar nicht ausgebildet werden zum Thema Wechseljahre, dass auch gar nicht bekannt ist, wie viele Symptome diese Hormonumstellung mit sich bringt und dass auch vielen nicht bekannt ist, dass Frauen dann sozusagen längere Zeit nicht arbeiten können. Und es gibt auch Studien, dass eine von 10 Frauen ja dann ganz ihren Job hinschmeißt oder Aufstiegschancen ablehnt. Das geht so ein bisschen unter bisher.
Ja, das sind im Grunde genommen aus meiner Sicht 2 Punkte. Das eine ist eben dieser wirtschaftliche Aspekt, dass Frauen für die Arbeitswelt offensichtlich ausfallen, dass sie sich auch weniger um Beförderungen bemühen, also dass die echte Karriere Knicke haben oder in den Vorruhestand gehen, was ich am dramatischsten finde. Das ist ja, und jetzt ist ganz wichtig, das betrifft ja nicht alle Frauen, sondern das muss man sagen, dass Frauen mit den Wechseljahren zu kämpfen haben, also richtig kämpfen müssen. Das ist vielleicht so ein Drittel der Frauen, vielleicht auch die Hälfte. Aber das ist ja auch eine Menge, eine große Zahl. Also dieser wirtschaftliche Aspekt und auch der Lebensqualität-Aspekt steht da schon im Vordergrund. Sie haben da aber am Anfang was gesagt, das finde ich nochmal wichtig, dass Ärzte nicht richtig ausgebildet sind. Ich traf neulich eine Ärztin, die war über dieses Statement geradezu beleidigt und sagte, ich bin doch ausgebildet und ich behandle auch die Frauen. Also man muss sich wie immer vor Pauschalierungen hüten. Fakt ist, dass das Thema Wechseljahre im Studium kaum vorkommt. Überhaupt Frauenhormone kommen da relativ wenig vor. Ich habe mich auch da mal bei Studentinnen erkundigt, was wisst ihr darüber? Also kommt wenig vor. Hat natürlich auch was damit zu tun, dass die Menopause die Studenten und Studentinnen oder die Studierenden gar nicht so richtig interessiert, weil die sind noch weit weg davon. Das ist sicherlich ein Thema. Also im Studium kommt es wenig vor und in der Ausbildung als Facharzt oder Fachärztin kommt es natürlich extrem drauf an, in welcher Institution man diese Ausbildung macht. Es gibt Institutionen, da wird es gelehrt, da gehört es sozusagen zum Ausbildungsprogramm in der Facharztausbildung dazu. Da gehörte jetzt zum Beispiel die Kollegin zu, die mich neulich fast empört darauf angesprochen hat, das stimmt doch gar nicht, dass die Ärzte nicht ausgebildet werden. Also es gibt welche, die haben eine Ausbildung, aber es gibt viele, die gar nicht die Möglichkeit hatten, da Erfahrungen zu sammeln. Nun bietet die Menopausegesellschaft ja ganz viele Curricula an und macht ganz viel Fortbildung. Also wir machen da schon ganz viel und ich glaube, da hat sich auch tatsächlich mittlerweile einiges getan, aber auch da ist noch Luft nach oben. Und die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe arbeitet gerade daran, besser sicherzustellen, dass die Ausbildung im Bereich von Hormonen in der Frauenheilkunde mehr gefördert und sichergestellt wird. Also im Moment ist es so, die Ausbildung, aber nur bei einzelnen Kliniken und das sind zu wenige. Und wir versuchen langfristig festzuzurren, da sind wir auch als Menopausegesellschaft mit beteiligt, dass es insgesamt im Ausbildungskatalog stärker verankert wird. Also es gibt, im Ausbildungskatalog steht das, dass man das lernen muss, aber de facto ist es schwierig, das durchzusetzen.
Es gibt eine Studie der gesetzlichen Krankenkassen, die aber zu dem Schluss gekommen ist, Frauen in den Wechseljahren sind medizinisch unterversorgt. Und es ist ja auch so, dass viele Frauen uns schreiben, wir machen ja auch diesen Podcast hormongesteuert für den MDR, dass sie schreiben, sie finden einfach keinen Arzt, der sie ernst nimmt oder der sich auch mit dem Thema auskennt. Das ist ein Problem, oder?
Das ist ein gewisses Problem und es hängt natürlich auch damit zusammen, dass in der Gynäkologie, also in der Frauenheilkunde, muss man ja sehr, sehr viele Bereiche abdecken. Da ist ein ganz großer Bereich Schwangerschaft und Geburtshilfe, also auch in der Niederlassung werden ja auch viele Schwangere betreut. Dann geht es um, wie werde ich schwanger, dann diese ganzen Regelthematiken, aber auch das Thema Krebs, also Vorsorge und so weiter. Und dann hat vielleicht der ein oder andere Arzt oder Ärztin da so einen gewissen blinden Fleck und auch ein bisschen aus Interesse. Jeder hat so ein bisschen was, wo er sich besonders für interessiert. Wir haben ja immerhin weit über 3000 Mitglieder in der Deutschen Menopausegesellschaft und das sind im Moment überwiegend Gynäkologinnen und Gynäkologen. Also das heißt, die 3000 sind ja schon mal sehr interessiert an dem Thema. Mein Tipp ist ja immer, gucken Sie auf die Website, ist der Betreuende oder die betreuende Ärztin in der Deutschen Menopausegesellschaft. Also es gibt schon welche, die sich auskennen und die sich auch bemühen, aber es gibt halt welche, das ist glaube ich in allen Bereichen der Medizin so, die sich da nicht so auskennen und das ist dann dumm, wenn Frauen an so jemanden geraten mit Wechseljahrsbeschwerden. Muss man einfach gucken und ausprobieren.
Obwohl es ja mittlerweile doch relativ viele Informationen zu dem Thema gibt, auch Studien gibt, lese ich immer wieder auch Artikel, in denen dann steht, die Wechseljahre würden dämonisiert, als wären sie ein Horrortrip, dabei seien sie ganz normal, man könne sie auch als schöne Phase sehen. Woher kommt dieses Bestreben, das Leiden von immerhin 50% der Frauen in diesem Alter so ein bisschen zu verniedlichen oder kleinzureden?
Es kommt mir fast vor, es gibt so zwei ideologische Lager und die prallen so ein bisschen aufeinander. Und je stärker das eine Lager quasi laut wird und sich öffentlich macht, desto stärker steuert das andere Lager dagegen. Was meine ich damit? Das eine Lager ist, dass vielleicht sagt, Frauen müssen unbedingt alle Hormone nehmen und die Wechseljahre müssen unbedingt mit Medikamenten begleitet werden. Und das andere Lager hat so die Position, nee, die Medikamente brauchen wir ja gar nicht, das ist alles nur Pharmaindustrie getriggert und man kann doch auch mit nicht hormonellen Maßnahmen gut durch die Wechseljahre kommen. Diese Truppe räumt durchaus ein, dass es einen Prozentsatz gibt von Frauen, die leiden, und auch die andere Fraktion räumt ein, dass es vielleicht Frauen gibt, die nicht leiden. Aber in ihren öffentlichen Positionen wird das, und das beobachte ich mit wirklich großem Missfallen in der Öffentlichkeit, sehr polarisiert ausgetragen. Das finde ich nicht gut. Wir müssen wegkommen von diesem Schwarz-Weiß-Denken. Also es gibt nicht das eine oder das andere, was die Wahrheit ist. Für mich ist so ein bisschen der Punkt, die Frau mit ihrer Befindlichkeit muss im Zentrum stehen. Und da muss man gucken, was hat die und wie geht's der? Und dann gibt es die Frauen, und das wird natürlich gerne auch immer wieder gepusht, die sagen, ja, ich habe kaum was gehabt und ich bin da so durchgerutscht. Dann gibt es die Frauen, die sagen, die in der Tat sagen, ein Albtraum. Und die Wahrheit liegt in der Mitte. Und es ist einfach so, dass jede Frau anders ist und dass auch die Frauen, selbst die Beschwerden haben, das Muster der Beschwerden ist sehr unterschiedlich. Beim einen steht mehr die Psyche im Vordergrund, beim anderen tatsächlich die Hitzewallung. Was mich ein bisschen ärgert, ist, dass immer wieder behauptet wird, dass ja eigentlich nur die Hitzewallungen mit den Wechseljahren zu tun haben. Also da gibt es auch, jetzt gehe ich schon gleich in das Inhaltliche, und dass die Depressionen oder die Schlafstörungen ja gar nicht primär mit den Wechseljahren verknüpft sind. Das stimmt so nicht. Ich kenne auch andere Studien und vor allen Dingen sehe ich jeden Tag in meiner Sprechstunde Frauen, die mir glaubhaft versichern, 45 Jahre war mein Leben mehr oder minder in Ordnung, ich hatte auch keine Schlafstörung und plötzlich ist es alles wie umgedreht. Also das finde ich eigentlich eine Gemeinheit und frauenfeindlich, dieses Thema so außen vor zu lassen, weil das stimmt einfach nicht. Also das sehen wir auch täglich. Aber ansonsten weg vom Schwarz-Weiß-Denken. Es gibt nicht die eine richtige Lösung für die Frauen, sondern man muss einfach gucken, wo steht die Frau? Und wenn sie einen Leidensdruck hat, braucht sie Hilfe. Und das geht eben häufig nur mit einer guten hormonellen Einstellung.
Aber ich kenne eigentlich kein Gesundheitsthema, was so polarisiert. Was denken Sie, woran liegt das? Weil es um Frauengesundheit geht?
Ja, das ist eine gute, kann schon was damit zu tun haben. Hat vielleicht auch was ein bisschen damit zu tun, dass so Bestrebungen in der Gesellschaft ja auch sind, alles möglichst biologisch zu machen, möglichst natürlich. Wobei, also natürlich wäre zum Beispiel, dass alle Frauen dauernd schwanger werden. Das ist total natürlich. Und da arbeiten wir ja auch erfolgreich dagegen, dass das eben nicht so ist. Und ich persönlich verstehe nicht diese ideologische Überbauung, warum man den Frauen in den Wechseljahren nicht Hormone geben soll, wenn es ihnen hilft. Also ich bin da völlig unverständlich, dass das so ist. Und warum dieses Thema so polarisiert, ich frage mich das ehrlich gesagt selber immer, ich weiß es nicht so ganz genau. Es wird ja dann immer wieder vorgeworfen, ja, das ist alles Pharma getriggert und die Pharmaindustrie sponsert. Also als würden die Ärzte, die Hormone verschreiben, für jede Packung, die sie verschreiben, Geld kriegen. Das ist ja nicht so. Wir verschreiben Hormone, weil wir sehen, da sind Frauen mit einem Leidensdruck und ich habe eine Möglichkeit, denen zu helfen. Das ist doch die wesentliche Motivation. Also ich finde Ihre Frage wichtig, aber ich kann sie eigentlich nicht wirklich beantworten. Ich weiß nicht, warum sich da die Gemüter dermaßen dran erhitzen.
Sie haben schon angesprochen, die Hormonersatztherapie. Sie sagen, einigen Frauen hilft die wirklich gut. Wenn ich da die Diskussionen lese, geht es aber nicht um den Nutzen der Hormonersatztherapie, sondern es geht in erster Linie oft um die Nebenwirkung, weil eben die Brustkrebsgefahr leicht erhöht ist bei der Hormoneinnahme über eine gewisse Zeit. Warum schauen wir da eigentlich bei anderen Medikamenten nicht so genau hin auf die Nebenwirkungen ständig? Warum wird bei einem Blutdrucksenker da nicht drauf geguckt oder bei einem Schmerzmittel?
Ach, Frau Simonsen, das ist eine so gute Frage, die Sie da stellen. Und es ärgert mich auch immer wieder und es geht mir auch immer wieder durch den Kopf. Genauso ist es bei vielen anderen Medikamenten, die wir gerne einsetzen. Nehmen Sie nur diese ganzen Medikamente, die Sie ohne Rezept kriegen, wie Aspirin, wie Voltaren, wie also Diclofenac, diese ganzen Entzündungshemmer, Ibuprofen und so, kriegen Sie alles so. Das hat jede Menge Nebenwirkungen, die einfach unter den Tisch gekehrt werden. Von Viagra wollen wir gar nicht erst sprechen, was das für Nebenwirkungen hat. Da sagt man aber klar, okay, da ist ein Leidensdruck und wir nehmen gewisse Risiken in Kauf, die zum Teil auch sehr dramatisch sein können im Einzelfall. Und ich persönlich bin auch der Meinung, die Hormonersatztherapie, die hat eine Schattenseite. Aber warum jetzt diese Nebenwirkungen A zum Teil falsch dargestellt werden und übertrieben dargestellt werden, also nur am Rande, diese große WHI-Studie, die vor 20 Jahren publiziert wurde und die immer wieder zitiert wird, die Anzahl der Nebenwirkungen waren in einem Bereich, der von den Behörden als seltene Nebenwirkung klassifiziert wird. Wenn Sie einen Beipackzettel lesen dann und ganz unten seltene Nebenwirkung steht, da lesen Sie meistens schon drüber weg, weil Sie denken, naja, seltene Nebenwirkung, okay, das betrifft nicht mich. Selten heißt weniger als 10 auf 10.000 pro Jahr, das ist echt wenig. Und warum das bei der Hormonersatztherapie immer so hoch gepusht wird, ist mir tatsächlich auch schleierhaft und es ärgert mich auch ein bisschen und ich finde es auch falsch. Also es gibt Nebenwirkungen und da muss man im Einzelnen gucken, was hat die Frau für Risiken, worauf müssen wir achten, aber das ist alles machbar.
So ein bisschen läuft es aber darauf hinaus, dass man eigentlich Frauen mit wirklich starken Wechseljahresbeschwerden so ein bisschen immer ein schlechtes Gewissen macht oder auch Angst macht. Ich könnte Krebs bekommen und ihnen gerne so ein bisschen sagt, naja, da musst du eben durch, halt das mal aus oder nimm halt ein paar pflanzliche Mittel oder mach mal mehr Yoga. Würde man das auch einem Mann sagen?
Ja, das ist auch eine gute Frage. Das glaube ich nämlich nicht, ehrlich gesagt. Beziehungsweise die Männer würden das nicht akzeptieren. Die würden sagen, okay, das hilft mir alles nicht. Gib mir mal was Gescheites. Ich meine, da muss man wirklich aufpassen mit solchen Äußerungen, aber ich bin mir sicher, wenn es die Männer wären, die diese Leidensprobleme hatten, da würden wir viel weniger über die Nebenwirkungen, sondern viel mehr darüber sprechen, das bringt mich nach vorne und das nützt mir. Also dieses halte durch und das haben wir doch auch schon gehabt, diese Haltung, die finde ich wirklich schwierig, vor allen Dingen, wenn hoher Leidensdruck ist. Und Sie haben völlig recht, ich glaube, bei den Männern würde man da gar nicht so drüber diskutieren.
Wir wollen noch mal zu diesem Vorwurf kommen der Geschäftemacherei. Also das auch in den sozialen Medien wird ja viel über Wechseljahre mittlerweile kommuniziert und dann kann man lesen, ja, die wollen ja nur Produkte verkaufen und die Ärztinnen wollen ja nur die Patienten in ihre Privatsprechstunde locken. Sie selbst führen ja nach wie vor eine Kassenpraxis in Hamburg, behandeln dort viele Wechseljahresfrauen. Andere haben sich entschieden, sich zu spezialisieren und eine Privatpraxis aufzumachen. Wie schauen Sie auf diese Entwicklung? Heißt das, wenn ich eine gute Ärztin will, muss ich dann das nötige Kleingeld haben? Oder ist das so eine Entwicklung, die einfach gerade sozusagen dem System geschuldet ist?
Also ich habe da zwei Herzen in meiner Brust, Frau Simonsen. Ich sehe ja, dass wir sehen viele Kassenpatienten. Wir sind allerdings auch völlig überlaufen. Wir können im Moment auch keine neuen Patienten mehr nehmen, weil klar, es spricht sich rum, wir sind spezialisiert und das Problem in einer Großstadt wie Hamburg ist natürlich auch ein großes. Ich persönlich bin wirklich unglücklich darüber, dass das so ist, aber mehr als arbeiten können wir nicht. Der Tag hat 24 Stunden. Ich finde es eine so nicht so wirklich gute Entwicklung, dass Frauen, denen es schlecht geht und die Hilfe brauchen, ganz viel Geld auf den Tisch legen sollen, damit sie eine vernünftige Beratung kriegen. Das müsste eigentlich auch anders sein. Aber das Problem daran ist, dass man im Bereich der Kassenmedizin ja gar nichts bekommt für die Beratung. Das heißt, es ist Teil quasi der Grundversorgung und die ist bei den Gynäkologen weniger als 20 Euro im Quartal, wenn sie sich überlegen, die haben ja Kosten und so weiter. Ich will da gar nicht drauf eingehen. Da können Sie sich's eigentlich jetzt nicht leisten, für eine Frau mehr als eine Viertelstunde Beratung auf sich zu nehmen. Das reicht oft nicht. Ich glaube, was total gut ist und wichtig ist, dass wir durch öffentliche Aufklärung schon mal ganz viel Beratungsarbeit den Ärztinnen und Ärzten abnehmen. Das heißt, wenn die Patientinnen gut aufgeklärt sind, dann wissen die ja schon ganz viel und kommen auch mit diesem Wissen in die Praxen. Also, Sie haben es ja selber schon gesagt, dieser Podcast hormongesteuert. Ich glaube, solche Aktionen, da gibt es ja auch jede Menge andere Fortbildungen, auch im Online und auf YouTube, die sind total gut, weil Frauen schon mal wissen, aha, wo stehe ich, und können dann auch die richtigen Fragen stellen. Das wird die Beratungszeit verkürzen. Grundsätzlich finde ich schon, dass eine gute ärztliche Beratung im Rahmen der Wechseljahre durchaus auch im Rahmen der Kassenmedizin möglich sein müsste. Aber dann muss es auch im Bereich der Kassenmedizin irgendwelche Beratungsziffern geben, die man entsprechend anwenden kann. Das fehlt noch, und das ist auch der Punkt, wo sich die Politik meines Erachtens bewegen muss. Jetzt muss man sich trotzdem fragen, wie viel Geld müsste denn so eine Ziffer wert sein? Und da kommen wir jetzt natürlich in diesen Strudel, dass einfach zu wenig Geld im Bereich der Kassenmedizin vorhanden ist. Wir können ja auch nicht die Beiträge aufstocken. Also das ist ein Dilemma. Vielleicht wäre ein Zwischenweg, dass man eine Möglichkeit macht, einen nicht so großen Betrag für eine einmalige gute Beratung als IGEL-Leistung, das kennen Sie ja, individuelle Gesundheitsleistung, berechnen zu können, der dann in einem Bereich liegt, der keine absurd hohen Summen aufruft. Also im hohen dreistelligen Bereich finde ich ein bisschen schwierig. Aber andererseits, die Leute, die das machen, die sagen, der Markt diktiert den Preis. Gut, also da will ich mich außen vor lassen. In vielen Praxen ist es natürlich so, dass es so eine gewisse Mischkalkulation gibt. Wir haben auch Privatpatienten, klar. Und da muss man einfach so ein bisschen gucken, da werden wir besser verhonoriert. Und das ist natürlich absurd, dass die Schere da auch so weit auseinander klafft. Also im Grunde genommen müsste die Kassenmedizin, insbesondere die Beratungsleistung, besser honoriert werden. Das ist aber im Moment nicht der Fall. Und ich sehe auch im Moment nicht, dass das politisch durchsetzbar ist. Ich bin da leider so ein bisschen frustriert. Ich würde mir das sehr wünschen, aber im Moment ist das nicht der Fall.
Und solange sich das sozusagen eigentlich nicht lohnt für einen Arzt, diese Wechseljahresberatung in einem großen Stil anzubieten, wird es eben weiterhin so sein, dass Frauen Ärztinnen und Ärzte sich darauf spezialisieren und dann halt eine Privatpraxis eröffnen.
Ja, ob das nun wirklich der richtige Weg ist, das weiß ich nicht. Ich finde das so mittelgut, aber weil mein Herz natürlich auch schlägt für die Patienten, die keine Privatversicherung haben, und die betreue ich auch gerne. Aber ich habe da auch noch keine patente Lösung. Ich denke, es muss irgendwie so einen Mittelweg geben, dass es eine bestimmte Ziffer gibt, die man abrechnen kann, vielleicht auch mit Krankenkassen so Pauschalverträge abschließt. Das wäre eine Möglichkeit, aber da sind wir auch noch nicht so richtig weiter. Also es ist ein schwieriges Thema.
Die Wechseljahre, wir haben es zu Beginn des Gesprächs schon gesagt, sind auch ein wirtschaftliches Problem. Eine von 10 Frauen steigt aus dem Job aus wegen ihrer Beschwerden. Viele treten kürzer dann. Einige Unternehmen haben bereits erkannt, dass sie sich besser um diese Fachkräfte kümmern müssen. Was tut sich denn da bereits?
Ja, da tut sich doch immerhin schon einiges. Da gibt es auch Startups im Internet, die sich speziell mit diesem Thema befassen. Ich oute mich jetzt mal, ich selbst bin von einer großen Hamburger Firma bereits einmal angesprochen worden, einen Vortrag zu halten für die Mitarbeiterinnen. Also es waren dann überwiegend Mitarbeiterinnen, einen Online-Vortrag zu machen. Das habe ich sehr gerne gemacht, und das müssen die Firmen dann natürlich auch irgendwie honorieren, das ist ja auch in Ordnung. Und ich habe dort in dieser großen Firma einen Tag lang, auch das auf Kosten der Firma, Frauen beraten. Das heißt, ich habe einen ganzen Tag lang im 20-Minuten-Takt Frauen gesehen, die mir Fragen gestellt haben. Ich kann die natürlich nicht umfassend beraten. Ich glaube aber, dass vielen von denen schon ganz gut geholfen war, weil ich ihnen helfen konnte, ihr Problem zu fokussieren und auch zu sagen, okay, das wäre jetzt mein Ratschlag, wo müssen Sie sich hinwenden, was können Sie tun, machen Sie das gerade alles richtig oder ist da noch Änderungsbedarf? Also das hat gut funktioniert. 20 Minuten pro Frau, das war natürlich nochmal keine profunde Behandlung. Ich konnte ja da auch nicht untersuchen und auch nicht Medikamente verschreiben. Das wäre auch unärztlich, weil ich dafür die Frauen zu wenig kenne oder kannte. Aber das sind zum Beispiel Wege, die ich extrem gut finde. Also eine Aufklärung am Arbeitsplatz über das Thema und es wichtig zu nehmen. Was ich mich auch frage, und das gibt es, glaube ich, noch nicht, wäre aber ein schöner Ansatz, dass man gerade in großen Unternehmen auch vielleicht Beratungsstellen einsetzt, wo die Frauen ein bisschen gecoacht werden. Gerade auch dieses Karrierethema, dass die sich nicht mehr für den höher qualifizierten Karriereschritt sich nicht trauen, den zu nehmen. Dass man da Frauen coacht und sagt, okay, da kannst du was machen und sei mutiger. Also, dass man den Mut der Frauen ein bisschen stärkt. Und der geht vielen gerade in der Wechseljahrsphase offensichtlich abhanden. Eben, und wie gesagt, was gar nicht passieren darf, ist, dass die dann in Frührente gehen. Das finde ich ganz schlimm. Das sind Frauen, die eigentlich ihren Beruf lieben. Das darf nicht sein. Da muss allerdings, das kann der Betrieb nicht lösen, da muss eine gute ärztliche Betreuung her und auch möglicherweise medikamentöse Behandlung. Wo ich ein bisschen vorwarnen möchte, ist diese Aussage, wir brauchen Ruheräume, die Frauen müssen flexiblere Arbeitszeiten haben. Das kann ein großer Arbeitgeber vielleicht leisten, aber ein kleiner Arbeitgeber kann das nicht. Sie können nicht sagen, okay, wenn Sie schlecht geschlafen haben, kommen Sie 2 Stunden später. Also wenn ich das jetzt zum Beispiel in meiner Arztpraxis machen würde, dann läuft ja der Laden still, da können die nicht alle 2 Stunden später kommen, das geht einfach nicht. Also muss ich andere Wege gehen. Also das ist ein bisschen problematisch, aber diese Aufklärung der Frauen und vielleicht so ein bisschen zusätzliches Coaching, das fände ich ziemlich gut und da können die Arbeitgeber auch viel machen.
Sagt Dr. Katrin Schaudig, Frauenärztin und Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft.